Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen. Die Sonne lacht an diesem Freitag. Vielleicht planen Sie einen Ausflug an den See oder ins Schwimmbad. Viele von uns fühlen sich auf jeden Fall wohl, viel lebendiger als beispielsweise im November oder im Februar. Und wir sprechen hier unter strahlend blauem Himmel jetzt im Folgenden über das Sterben, über das selbstbestimmte Sterben in Deutschland. Das Thema an sich ist ja schon traurig genug, deswegen dachten wir, wir beginnen diese Sendung vielleicht mit einem Song, der auch im Tod das Leben feiert, die guten Momente und die Liebe. Und er kommt von Bill Callahan, der hat damals, im Jahr 2000 war das, aber noch unter dem Namen Smog Musik gemacht. Und seine Forderung lautet, dress sexy at my funeral. Diese Sendung lebt davon, dass Sie uns Themen vorschlagen, die wir 3 Stunden lang drehen und wenden. Und genau das gemacht, also uns eine Mail geschrieben an die weber@radio1.de hat Sue. Und zwar folgendes, ich zitiere. Ich möchte ein Thema für Ihre Sendung vorschlagen. Freitodbegleitung in Deutschland. Meine Eltern, beide über 80, hatten nur noch einen letzten Wunsch. Sie wollten gemeinsam in ihrer Wohnung, in ihrem Bett, Hand in Hand einschlafen. Dieser Wunsch wurde ihnen nun erfüllt. Vielleicht wäre das ja was für eure Sendung. Zitat Ende. Und ich sag schön guten Morgen, Sue.
Ja, guten Morgen, hallo.
Erstmal vielen Dank für Ihren Vorschlag und auch für die Bereitschaft, über so ein dann doch sehr privates Thema zu sprechen. Darf ich fragen, wieso Ihre Eltern sterben wollten?
Meine Eltern haben den Wunsch gehabt, gemeinsam zu sterben. Schon vor 10 Jahren haben sie es mir jetzt erstmal anvertraut. Und die größte Sorge war, dass sie mal getrennt, oder dass einer zuerst geht. Das war ihre größte Sorge.
Mhm. Es war also nicht so, dass eine der beiden krank war und das Ende vielleicht sowieso in Sicht.
Meine Mutter hatte vor 15 Jahren einen ganz schweren Schlaganfall und saß seit 10 Jahren im Rollstuhl und war halt immer auf Hilfe angewiesen. Mhm. Und mein Vater wurde auch einfach älter und gebrechlicher und wir hatten einfach keinen Lebensmut mehr.
Mhm. Und Sie als Tochter haben schon lange gewusst, dass Ihre Eltern diesen Weg für sich gewählt haben. War das für Sie schwierig oder war es für Sie leicht, das zu akzeptieren? Haben Sie vielleicht versucht, Sie davon abzubringen?
Genau, das habe ich gemacht. Ich habe am Anfang das auch gar nicht ernst genommen. Also wenn Sie immer so gesagt haben, Sie wünschten, Sie würden nicht mehr aufwachen und das haben Sie ganz oft gesagt und ich soll Ihnen helfen. Ich habe das ganz lang nicht ernst genommen. Muss ich echt zugeben. Und ich wollte es auch nicht wahrhaben.
Mhm.
Und dann haben sie vor 3 Jahren wirklich beide weinend da gesessen und gesagt, ich soll ihnen helfen. Und dann habe ich auch wirklich, sie haben wirklich gesagt, ich soll ihnen helfen. Da habe ich gesagt, was soll ich denn machen? Ja, ich soll ihnen Tabletten geben oder soll ich ihnen Tabletten geben? Und sie, ja, manchmal, das kann ich nicht. Und dann habe ich auch wieder nichts gemacht. Und dann haben sie vor 2 Jahren wirklich mich angefleht. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und habe rausgefunden, dass das ja in Deutschland seit 3 Jahren möglich ist. Habe ihnen das aber auch noch nicht gesagt, weil ich einfach wirklich immer wieder gehofft habe, dass sie von diesem Gedanken wegkommen, muss ich echt sagen. Und dann, ja, dann wurde es aber immer ernster und dann habe ich wirklich gemerkt, das ist ihr größter Wunsch und dann bin ich dem nachgegangen.
Haben Sie in diesem Wunsch in irgendeiner Weise die Furcht Ihrer Eltern gespürt, dass vielleicht Sie konkret als Tochter oder wir alle als Gesellschaft die beiden nicht gut pflegen werden können?
Hatte ich auch, genau. Ich hatte den auch vorgeschlagen, weil ich habe meine Mutter die letzten 10 Jahre auch gepflegt, ob sie noch zusätzlich das in eine Pflegestation reinholen oder und ob sie Angst haben, dass sie mich zu sehr belasten. Mhm. Und dann haben sie gesagt, nein, 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 sie wollen einfach nicht mehr leben. Sie sind müde, sie können nicht mehr, sie wollen nicht mehr.
Und Sie haben das dann akzeptiert als Tochter?
Ja. Ja.
Worin genau bestand?
Meine Eltern hatten auch gar keine Angst. Die hatten wirklich gar keine Angst mehr. Als ich ihnen dann vor 1,5 Jahren gesagt habe, ja, es geht in Deutschland und ob sie das jetzt über die DGHS haben sie es dann gemacht, waren
die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben, also einer der 3 genau. Vereine, der auf diesem Gebiet unterwegs ist.
Genau. Und dann waren sie regelrecht erleichtert. Und dann haben sie mir wirklich gesagt, sie möchten das und sie hatten auch gar keine Angst. Und sie haben das dann auch, als es dann immer konkreter wurde, allen Freunden erzählt.
Zur Rechtslage kommen wir noch ausführlicher in dieser Sendung. Also gerade sind wir sozusagen in einem Graubereich, in dem verschiedene Vereine operieren, weil der Gesetzgeber da noch in der Pflicht ist, wirklich eine rechtliche Regelung zu finden. Wie kompliziert war es denn dann für Sie und für Ihre Eltern, die notwendige Unterstützung zu finden?
Wir haben erstmals versucht, über den Hausarzt von meinen Eltern, weil er rein rechtlich ja auch ein Hausarzt helfen durfte. Der war sehr offen, aber hat ganz klar gesagt, er kann das nicht. Und dann sind wir an den DGHS getreten, an den Verein, und haben uns da erkundigt. Und dann sind meine Eltern im September, haben sie eine Mitgliedschaft beantragt. Man muss ja 6 Monate Mitglied sein in diesem Verein. Und dann muss man auch Anträge stellen und auch Begründungen, das schriftlich begründen, warum man das möchte.
Hatten Sie das Gefühl, weil das ist ja eine Unterstellung, die oft erhoben wird, dass der Verein Geld mit dem Anliegen Ihrer Eltern machen will, oder fühlten Sie sich seriös und kompetent beraten?
Auf jeden Fall Letzteres, wirklich. Es war wirklich, ohne diesen Verein wäre es ja alles nicht möglich gewesen.
Ich weiß, es ist eine unheimlich private Frage, und wenn Sie die nicht beantworten wollen, dann tun Sie es nicht. Können Sie uns sagen, worin dann konkret die Unterstützung durch diesen Verein bestanden hat? Also was dann konkret am Ende verabreicht wurde, in welcher Weise?
Ganz kurz im Ablauf, ist ja dann so, man muss 6 Monate Mitglied sein, und dann hat ein Jurist gemeldet, der für den Verein auch arbeitet. Und der kam dann und hat dann meine Eltern praktisch 2 Stunden lang befragt nach ihrem Leben und um auch zu gucken, inwieweit sie noch Selbstbestimmtes sagen können, dass sie sterben möchten. Und der hat dann meinen Eltern gesagt, dass er sieht, dass sie noch wirklich Selbstbestimmtes sagen können und möchten und wirklich möchten. Und er hat es dann einen Bericht geschrieben für die DGHS und hat dann gesagt, dass sich 2 Wochen später ein Arzt melden wird. Und dann kam der Arzt 2 Wochen später, und dann war klar, also der hat auch gemerkt, dass meine Eltern das wirklich wollen und nichts anderes mehr. Und dann wurde der Termin vereinbart.
Wie geht's Ihnen jetzt damit, mit all diesen Erfahrungen hinter Ihnen?
Mir geht's gut, weil ich war dabei. Also meine Eltern haben wirklich sich das wirklich gewünscht. Wir haben das letzte halbe Jahr sind wir jedes Wochenende essen gegangen mit Freunden in großen Gruppen, und sie haben das allen mitgeteilt. Sie haben es im Haus allen mitgeteilt. Die ganze Nachbarschaft wusste das, alle Bekannten, alle Freunde, und wir haben uns eigentlich ein halbes Jahr wirklich verabschiedet. Und meine Eltern waren nur noch glücklich. Das muss man einfach so, sie wollten einfach nicht mehr, und sie waren nur noch glücklich und haben sich auf diesen Tag gefreut.
Verstehen Sie, wenn Menschen sagen, für mich fühlt sich das irgendwie im Kopf oder im Bauch, im Herzen nicht richtig an, wenn Menschen unterstützt werden beim Freitod?
Das kann man so allgemein noch gar nicht beantworten. Also für meine Eltern gab es keine andere Option mehr. Also für meine Eltern war das die einzige Lösung nur noch. Und natürlich ist es ein schwieriges Thema, das weiß ich. Ja. Aber dieser Begriff lebenssatt, ja, für Menschen, die einfach alt sind, die nicht mehr wollen, weil sie nicht mehr wirklich, wie haben meine Eltern gesagt, wir leben zwar noch, aber wir leben gar nicht mehr. Weil, also sie waren so, meine Eltern waren ganz gesellige Menschen, die waren wirklich sehr aktiv, und das konnten sie ja alles nicht mehr machen. Mein Vater hat gemalt, gezeichnet, konnte er nicht mehr im Alter. Meine Mutter war immer weg, konnte sie auch nicht mehr, und sie wollten einfach nicht mehr. Und für solche Menschen finde ich das ganz klar einfach eine Option. Manche entscheiden sich, dann ins Heim zu gehen. Meine Eltern wären auch nicht mehr lange in ihrer Wohnung geblieben. Das hätten sie körperlich nicht mehr geschafft. Und das war ihre größte Sorge. Und sie wollten einfach nur noch in ihrer Wohnung, in ihrem Bett, Hand in Hand sterben.
Sue Wittichs Eltern wollten gemeinsam zusammen sterben, und sie haben sich Unterstützung gesucht für diesen Plan. Es ist ein echt schwieriges Thema, das Sue uns da vorgeschlagen hat, mit einer Mail an dieweber@radio1.de. Vielen Dank für den Vorschlag und vielen Dank auch für das Gespräch Ihnen.
Danke, dass ihr das aufgenommen habt, das Thema. Danke.
Ich glaube, wir können hier sensibel und vernünftig drüber diskutieren. Und ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen schon über das Thema nachgedacht haben. Also, was denken Sie? Wie sollte Sterbehilfe in Deutschland geregelt werden? Denn das Bundesverfassungsgericht hat ja festgestellt im Februar 2020, wir haben ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Wie eng oder wie offen sollte der Weg in den Tod sein? Welche Erfahrungen, welche Gedanken vielleicht haben Sie auch zum Thema? 0331 0171 99 111. Und wir diskutieren in dieser Sendung bis 13 Uhr Ihre Haltung zur Sterbehilfe, die der Gesetzgeber neu regeln muss. Dazu haben wir auf radio1.de eine Umfrage geschaltet. Die fragt Sie jetzt erstmal, ob Sie sich vorstellen können, bei einer schweren Erkrankung Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Ich weiß, das ist so ein sehr spitzes und stark konturiertes Beispiel, aber damit wollen wir erstmal so eine prinzipielle Einstellung dazu bei Ihnen erfragen. Sie haben dann auch nur die Möglichkeit für Ja oder Nein. Sie finden diese Umfrage, wenn Sie gehen auf radio1.de, dann scrollen Sie ein bisschen runter. Eventuell, muss ich dazu sagen, müssten Sie vielleicht auch noch einen Adblocker ausmachen, aber dann, schwupps, sind Sie auch schon da. Und ich freue mich, wenn Sie da klicken, Ja oder Nein.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Wir alle haben das Anrecht auf ein selbstbestimmtes Ende. Andreas Voskuhle, hier in seiner Funktion damals als Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hat es so gesagt.
Die Entscheidung des Einzelnen, dem eigenen Leben entsprechend, seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit, der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, bedarf keiner weiteren Begründung und Rechtfertigung, sondern ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren.
Dieser Satz hat's in sich und er hat dazu geführt, dass im Deutschen Bundestag 3 Gesetzesentwürfe erarbeitet worden sind, die das 2020 durch das BVG-Urteil entstandene Vakuum füllen sollen. Noch vor der Sommerpause soll jetzt das Thema Sterbehilfe gesetzlich geregelt werden und das ist ein ziemlich komplexes, kompliziertes juristisches Unterfangen. Und weil das eben gar nicht so einfach ist, diese 3 Gesetzentwürfe auseinanderzuhalten und zu verstehen, bringt uns mein Kollege Anton Stanislawski hier gleich auf den aktuellen Stand. Nach Musik von den Kings of Convenience. Fever. Wir wissen seit Februar 2020 mit Brief und Siegel aus Karlsruhe, Ihr Persönlichkeitsrecht und auch meines umfasst auch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. So hat es das Bundesverfassungsgericht 2020 festgehalten und damit dann damals auch das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe für verfassungswidrig erklärt. Der Bundestag muss also die Sterbehilfe neu regeln. Seit einigen Jahren steht das schon aus. Und wie die aktuelle Rechtslage aussieht und welche Ideen es gibt für Neuregelungen, das hören wir jetzt von meinem Kollegen Anton Stanislawski. Der hat diese Sendung vorbereitet als Redakteur und wird uns helfen, alles auseinander zu sortieren. Hallo Anton.
Hi Katja. Ich muss eins, glaube ich, gleich vorweg schicken. Das Thema ist komplex, du hast es gesagt, aber wenn wir uns damit auseinandersetzen wollen, das wollen wir ja in dieser Sendung, dann ist es eben schon auch wichtig, da durchzublicken. Also sorry, wenn es ein kleines bisschen technisch gleich wird.
Ja, das ist halt einfach so. Gehen wir mal rein. Also vor dem Urteil 2020 war die geschäftsmäßige Sterbehilfe, das ist so ein feststehender Begriff, verboten. Was heißt das jetzt?
Ja, also dieses Verbot hatte der Bundestag 2015 erlassen. Demnach haben sich eben alle strafbar gemacht, die, Zitat, in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt. Darauf gab es dann eine Geldstrafe oder auch eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren. Es ging also darum, vor allem die kommerzielle Sterbehilfe einzudämmen, aber eben auch Sterbehilfevereine konnten damit nicht weiterarbeiten. Und das Gesetz wurde entsprechend von Anfang an auch stark kritisiert. Und es gab dann eben auch eine Klage von Betroffenen, von Sterbehilfevereinen und von ÄrztInnen. Und zwar mit Erfolg, das hast du auch schon gesagt, im Februar 2020, dann das Bundesverfassungsgericht hat das Verbot gekippt. Eben mit der Begründung, Persönlichkeitsrecht umfasse auch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben und die, nochmal Zitat, Freiheit hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen. Mhm. Der Bundestag muss die Sterbehilfe also neu regeln, ist bislang noch nicht passiert. Und ja, bis dahin ist es jetzt eben eine Grauzone.
Aber was heißt denn Grauzone genau? Also was ist Stand heute erlaubt und was nicht? Und wir haben ja hier vorhin die Hörerin zugehört, die in dieser Grauzone ja genau unterwegs war.
Also da muss man unterscheiden zwischen so ein paar Begriffen. Zum einen die aktive Sterbehilfe, die ist weiterhin verboten. Niemand darf in Deutschland einem Patienten oder einer Patientin ein tödlich wirkendes Mittel verabreichen, Stand jetzt. Anders als zum Beispiel in den Niederlanden, in Luxemburg, Spanien oder Belgien, da ist das legal. Dann gibt es die passive Sterbehilfe, das ist zum Beispiel der Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen, also künstliche Ernährung, Bluttransfusion oder auch Beatmung, das ist erlaubt. Und schließlich gibt es die Beihilfe zum Suizid. Das heißt, dass bei der Selbsttötung wirklich geholfen wird, zum Beispiel indem ein tödliches Mittel beschafft oder bereitgestellt wird. Aber wichtig eben dabei, Patient oder Patientin nimmt das Medikament selbst ein. Und das passiert eben aktuell, wie in dem Beispiel von unserer Hörerin, laut Sterbehilfeorganisationen in Deutschland im Jahr 2021 in knapp 350 Fällen zum Beispiel.
Und jetzt sieht es ja so aus, als ob doch wieder Schwung in die Debatte kommt. Wie gesagt, das BVG-Urteil ist von Februar 2020, das ist echt lange her. Mhm. Jetzt soll das alles rausgeholt werden aus der Grauzone. Laut ARD-Informationen will der Bundestag Anfang Juli abstimmen über eine mögliche Neuregelung. Und da liegen ja jetzt gleich mehrere Gesetzesentwürfe auf dem Tisch, drei an der Zahl. Wie sehen die aus?
Genau, anfangs gab es noch drei. Da ist es gerade so ein bisschen in der Abstimmung noch. Da sollen jetzt zwei draus werden. Also da wird noch versucht, so Mehrheiten zu finden, ob man eben zwei dann zusammenfassen kann. Aber zwei Linien sind letztendlich auf jeden Fall klar. Zum einen gibt es da einen restriktiveren Ansatz. Also der wird zum Beispiel, also der wird unterstützt von Abgeordneten von verschiedenen Fraktionen. Der SPD-Politiker Lars Castellucci steht da so ein bisschen im Mittelpunkt. Und demnach sollen assistierte Suizide grundsätzlich strafbar sein und eben nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen erlaubt werden. Also Volljährigkeit, mindestens zwei psychiatrische Untersuchungen und nochmal ein extra Beratungsgespräch. Castellucci sagt, er will die Selbstbestimmung schützen. Also vielleicht gibt es eine persönliche Krise, die aber auch wieder vorbeigeht. Oder es wird vielleicht Druck von nahestehenden Personen ausgeübt. Die psychiatrischen GutachterInnen, die sollen eben deswegen nicht nur die psychische Stabilität prüfen, sondern auch, ob eben Druck ausgeübt wird. Mhm. Zudem sieht der Gesetzentwurf vor, dass Sterbehilfevereine strenger kontrolliert werden. Zitat, flächendeckende Suizidberatungsstellen sind Suizidförderungseinrichtungen, sagt Castellucci. Und nochmal Zitat, je mehr Möglichkeiten und Angebote es gibt, je leichter erreichbar Suizide sind, umso mehr Suizide wird es auch geben.
Und wie sieht der zweite Ansatz oder die zweite große Linie aus?
Ja, die ist eben deutlich liberaler. Auch hier wieder mehrere Abgeordnete von verschiedenen Fraktionen unterstützen das. Renate Künast von den Grünen zum Beispiel, die haben wir ja gestern im Programm dazu befragt. Und sie will das Recht auf selbstbestimmtes Sterben stärken und den assistierten Suizid wirklich gesetzlich verankern.
Wenn es Ihnen oder mir passiert und entsprechend geht, am Ende muss man es akzeptieren. Und es, also bei den Schwerkranken, bei denen man nicht mit Mitteln helfen kann, keinen Schmerz zu erleiden oder so, haben wir das alle ganz einfach, das zu respektieren. Ja? Aber es ist immer jedes Menschenrecht, hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt. Wir müssen uns aber doch fragen, verhindern wir das und machen das strafbar, wenn jemand das wirklich frei entscheidet, zum Beispiel sagt, es ist ein Ehepartner gestorben und ich will gar nicht alleine, wir müssen es respektieren, sie tun es auch.
Ja, ihrem Entwurf nach kann also grundsätzlich tatsächlich jeder und jede Suizidhilfe wahrnehmen. Aber auch hier gibt es dann Regeln. Zum Beispiel soll es auch eine Beratungspflicht geben. Es soll klar sein, dass der Sterbewunsch dauerhaft ist. Aber Menschen in medizinischer Notlage, die sollen eben auch schnellere Suizidhilfe bekommen. Ein Arzt oder eine Ärztin darf dann ein entsprechendes Betäubungsmittel verschreiben, wenn auf alle medizinischen Mittel hingewiesen worden ist, die das Leid lindern können. Und zudem muss der Sterbewunsch des Patienten auch schriftlich festgehalten sein.
Ich versuche mal eine Zusammenfassung. Es gibt zwei Ansätze oder zwei große Linien und wir halten auseinander den restriktiveren Ansatz. Das heißt, assistierter Suizid ist grundsätzlich verboten. Es gibt strenge Regeln für Ausnahmen und dann Ansatz oder Linie Nummer zwei ist liberaler und das bedeutet, assistierter Suizid ist grundsätzlich erlaubt, aber auch hier gibt es Regeln, Standards, Prozesse und genau. So weiter, wie das zu handhaben ist.
Yes, so kann man das sagen.
Das also zur Diskussionsgrundlage. In einem Monat etwa, ein Termin steht noch nicht fest, will der Bundestag darüber abstimmen. Besten Dank, Anton, für die Infos.
Sehr gern.
Und jetzt sind Sie natürlich dran. Wie sehen Sie das? Welche dieser beiden Linien oder Ansätze würden Sie verfolgen oder ja wichtiger und richtiger finden? Lieber liberal oder lieber restriktiv? Unsere Nummer 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Ganz viele von Ihnen rufen bei uns an und sprechen sich tatsächlich mehrheitlich für eine liberale Neufassung der Sterbehilfe in Deutschland aus. So ähnlich sieht es auch aus bei unserer Umfrage, die wir geschaltet haben auf radio1.de. Da haben wir Sie gefragt, ob Sie sich vorstellen können, bei schwerer Krankheit Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Derzeit versammeln sich da 97% hinter dem Ja und nur 3% hinter dem Nein. Wenn uns jemand hört von diesen 3% Neinsagern. Ich hätte natürlich gerne hier eine vielfältige Sendung und würde mir wünschen, dass sich mal jemand meldet, die oder der sagt, ich spreche mich ganz klar gegen Sterbehilfe aus oder in einem sehr engen gesetzlichen Rahmen. Rufen Sie gerne an unter 0331 70 99 111. Unter dieser Nummer gemeldet hat sich bei uns Menja, die ist Tierärztin und sie, wie auch wir, sind weit davon entfernt, Tiere und Menschen parallel setzen zu wollen. Aber sie hat eine interessante Beobachtung gemacht.
Ich persönlich arbeite als Tierärztin und habe ja tagtäglich mit dem Tod zu tun und schläfere ja auch selber ein. Und eigentlich bei jedem Gespräch mit den Tierhaltern kommt ja das Thema dann auch auf, dass die sich eigentlich für sich selber auch wünschen würden, wenn es mal so weit ist, dass sie das auch entscheiden könnten. Und deswegen bin ich persönlich extrem für die liberale Variante.
Sagt Menja, haben Sie Widerspruch oder vielleicht Ergänzung, dann melden Sie sich gerne unter 0331 70 99 111. Was nicht strittig ist. Der Wunsch, das eigene Leben zu beenden, ist als autonomer Akt zu respektieren. So hat es das Bundesverfassungsgericht festgestellt vor mehr als 3 Jahren. Was strittig ist, ist, wie dieses Anrecht auf ein selbstbestimmtes Ende umzusetzen ist. 3 Gesetzesentwürfe wurden dazu im Bundestag erarbeitet. Allerdings, sagt die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, Claudia Bausewein, vielleicht brauchen wir gar keine Neuregelung. Sie befürchtet, andernfalls könnte, ich zitiere, Suizid eine Normaloption des Sterbens werden. Schönen guten Morgen, Frau Bausewein.
Ich grüße Sie, Frau Weber.
Wieso sollte die Inanspruchnahme von Sterbehilfe zunehmen, nur weil sie gesetzlich klar und eindeutig geregelt wird?
Ja, die Frage ist tatsächlich, ob die Gesetzesentwürfe, die vorliegen, und auf die beziehen wir uns tatsächlich auch von fachgesellschaftlicher Seite, ob die zu einer Liberalisierung führen oder nicht vielmehr eigentlich zu wieder einer Einschränkung. Wir haben im Moment eine sehr liberale Lösung. Und das, was jetzt von den verschiedenen Abgeordnetengruppen vorgeschlagen wird, sind Gesetzesentwürfe, die entweder wieder eine Verankerung im Strafgesetzbuch vorschlagen, wie zum Beispiel aus der Gruppe von Herrn Castellucci, oder die vorschlagen, dass eben Prozeduren, das machen alle Gesetzesvorschläge, durchlaufen werden müssen, die so ein Stück weit auch wie eine Checkliste sein können. Ich muss den Psychiater sehen, jenen Psychiater sehen und dann kriege ich den Zugang zu den Medikamenten oder zu den Präparaten. Wir befürchten aber, dass keiner der Gesetzesentwürfe der wirklichen Not der Menschen, die einen assistierten Suizid wünschen, gerecht wird. Das heißt, dass man sich wirklich einlässt, um eine bestmögliche Lösung ringt, weil es ja ganz viele Alternativen in der Regel gibt. Und was die Menschen ausdrücken, die einen assistierten Suizid wünschen, ist, dass sie sagen, so wie mein Leben jetzt ist, ist es nicht lebenswert. Aber das heißt ja nicht, dass der assistierte Suizid die einzige Lösung und Ausnahme ist. Und
aktuell, Frau Bausewein, gibt es in Deutschland 3 Sterbehilfevereine, die ihre Arbeit dann 2020 nach dem Urteil aus Karlsruhe wieder aufgenommen haben. Die veröffentlichen ja, wie vielen Menschen sie in den Freitod geholfen haben seither. Schauen wir auf das Jahr 2021, dafür haben wir die Zahlen. Etwa 350 Personen sollen da in dieser Zeit, in diesem Jahr 2021, die Hilfe dieser 3 Vereine in Anspruch genommen haben. Also 350 Menschen von 84 Millionen in Deutschland. Da lässt sich aber keine Normalisierung herauslesen, oder? In einem, wie Sie ja sagen, aktuell liberalen Zustand.
Richtig. Aber das heißt ja auch, dass die Zahlen jetzt erstmal nicht nach oben geschnellt sind, sondern dass hier sich durchaus eine Praktik letztlich auch ja, bewährt oder letztlich durchsetzt, wo man fragt, braucht man jetzt eine zusätzliche gesetzliche Regelung? Ich glaube, das, was wir primär brauchen, ist tatsächlich viel mehr Fokus auf Suizidprävention, dass Menschen eben in der Situation, in der sie sind, adäquate Unterstützung bekommen. Und auch Suizidprävention heißt ja nicht, dass man komplett gegen einen assistierten Suizid ist, sondern dass man den Menschen versucht, in ihrer Not bestmöglich zu helfen.
Aber würde das nicht gewährleistet durch diesen Beratungsprozess, wo ich ja mehrfach an verschiedenen Stellen über einen längeren Zeitraum dokumentieren muss, dass mein Wunsch besteht und dass er nach wie vor besteht?
Das ist richtig. Aber natürlich wäre es schön, wenn die Beratung auch suizidpräventive Maßnahmen beinhalten würde und nicht nur eine Beratung zur Suizidassistenz ist. Und man muss auf der anderen Seite sagen, für Menschen, die wir jetzt in der Hospiz- und Palliativversorgung begleiten, sind oft solche Beratungsprozesse kaum realisierbar. Sie finden ja heute schon keinen Psychiater, den man zeitnah kontaktieren kann. Dann ist die Frage, wie sollen denn zwei psychiatrische Gutachten zusammenkommen und warum müssen dann schwerkranke Menschen so einen Beratungsprozess tatsächlich durchmachen?
Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, der Wunsch, das eigene Leben zu beenden, ist als autonomer Akt zu respektieren. Was denken Sie, wie kann dieser Anspruch, dieses Recht auf Selbstbestimmung am besten umgesetzt werden?
Indem wir Menschen begleiten, gerade jetzt mit schweren Erkrankungen und schauen, was sind ihre Wünsche. Oft ist ja die Sorge und Not, ich könnte leiden, in Zukunft könnten Probleme auftauchen, die vielleicht aktuell noch gar nicht bestehen. Wir haben eine große Angst vor Übertherapie am Lebensende. Hier haben wir aber viele Möglichkeiten, Menschen zu begleiten, dass eben nicht Therapien und Maßnahmen durchgeführt werden, die nicht in ihrem Sinne sind, denen sie nicht zustimmen. Wir haben viele Möglichkeiten, Schmerzen, andere Symptome zu kontrollieren. Und wir merken, dass dann diese Sterbe- und Suizidwünsche oft deutlich in den Hintergrund treten.
Das sagt Claudia Bausewein. Sie ist die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Haben Sie besten Dank für Ihren Blick aufs Thema heute in dieser Sendung.
Ich danke Ihnen ebenso.
Wir sprechen in dieser Sendung über assistierten Suizid und die entsprechende gesetzliche Neuregelung. Wirklich kein ganz einfaches Thema. Deshalb möchte ich gern auch noch mal dazu sagen, dass wir üblicherweise natürlich nicht berichten über Suizid. Und ich will auch dazu sagen, wenn es bei Ihnen Selbsttötungsgedanken gibt, dann suchen Sie sich bitte Hilfe, denn die gibt es. Es gibt zum Beispiel die anonyme Telefonseelsorge. Rund um die Uhr gibt es da Ansprechpartner, Partnerinnen. Die Telefonnummern lauten 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Sie finden die Telefonseelsorge unter telefonseelsorge.de und alle möglichen Links und Telefonnummern zum Thema finden Sie auch bei uns auf der Homepage unter radio1.de. Es geschrieben hat mir Nicole und die beginnt ihre Mail mit einem fröhlichen Hallihallo und weiter geht's mit: Ich bin akut betroffen, gemeint ist die Debatte um assistierten Suizid. Ich hatte in der Jugend schon mal Krebs mit Chemotherapie in den 80ern und habe jetzt nach Long-Covid einen sehr bösartigen Darmkrebs mit Metastasen. Ich bin 55, ich stehe voll im Leben, mache keine neue Chemo und sage Ja zum Leben und damit Ja zum Sterben. Sollte das im Körper eskalieren, im Moment habe ich es im Griff, werde ich 100 pro Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Liebe Grüße, Nicole. Also ein klares Ja zu einer sehr liberalen Fassung, so interpretiere ich das, Nicole, des Anrechts auf assistierten Suizid. Und ähnlich geäußert bei uns am Telefon hat sich Thomas.
Ich bin zum einen erstmal für den liberalen Gesetzesentwurf. Zweitens, wenn jemand aus welchen Gründen noch immer den Wunsch verspürt, seinem Leben ein Ende zu setzen, dann sollte man ihn gewähren lassen. Es wird immer so oft von der Selbstbestimmung von den erwachsenen, reifen Bürgern gesprochen. Und an diesem Thema, da kommen die Gesetzgeber und sagen, nee, da dürfen wir nicht, und kommen irgendwelche moralischen, religiösen oder sonst welche Bedenken zustande. Das finde ich gruselig. Man sollte natürlich verhindern, dass es gewerblich missbraucht wird. Das ist die einzige Bedingung, die ich dabei hätte.
Sagt Thomas, also die gewerbliche, ja sozusagen assistierter Suizid als Geschäftsmodell, das sollte verhindert werden. Ich frage mich aber schon, wie lässt sich denn vielleicht eine depressive Verstimmung, die ja auch wieder weggehen kann, unterscheiden von einem dauerhaften Wunsch, das eigene Leben zu beenden? Also ich selbst erinnere mich durchaus an Phasen in meinem Leben, ja, wo es ja schwärzer war als in anderen Zeiten. Und wie fasst man das ja vom Lebensalter her? Also gibt es ja eine Volljährigkeit, die man vielleicht erstmal vorweisen muss? Also da habe ich doch irgendwie Probleme, wenn ich mir vorstelle, ich habe meine Firma gegen die Wand gefahren, mein Mann verlässt mich. Ja, vielleicht habe ich dann den Wunsch, aus dem Leben zu gehen, aber Sollte darauf dann eingegangen werden oder anhand welcher Maßgaben? Es gibt ja schon durchaus knifflige Fälle. Vielleicht haben Sie Erfahrung mit solchen Fragen und ja, mit solchen schwierigen Situationen und könnten uns auch doch nochmal davon erzählen unter 0331 70 99 111. Die Beihilfe zum Suizid in Deutschland muss gesetzlich neu geregelt werden. Hier in der Sendung haben sich bislang viele Hörerinnen und Hörer für eine liberale Fassung des assistierten Suizids ausgesprochen. Allerdings hat die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, Claudia Bausewein, vorhin auch gesagt, eine solche Neuregelung bringt unter Umständen mehr Bürokratie als nötig. Wie denkt ein Medizinethiker darüber? Urban Wiesing ist Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Tübingen und er ist Mitglied in der Ethikkommission des Weltärztebundes. Schönen guten Tag, Herr Wiesing.
Guten Tag, Frau Weber.
Eingangs zu Beginn unserer Sendung hat unsere Hörerin Sue geschildert, aus welchen Gründen ihre Eltern zusammen sterben wollten. Die beiden haben dann die entsprechende Unterstützung gefunden bei einem Sterbehilfeverein. Würden Sie sagen, diese Vereine operieren aktuell tatsächlich in einem Graubereich oder anders gefragt, muss das eigentlich neu geregelt werden?
Naja, in dem Augenblick, wo etwas in einem liberalen Rechtsstaat nicht verboten ist, ist es erlaubt. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht hat ja das Gesetz von 2015 für verfassungswidrig erklärt und ab da ist alles erlaubt. So, die Vereine nutzen das. Das hat sicherlich zum einen den Vorteil, dass es nicht diese Bürokratie gibt, die wir in den neuen Gesetzentwürfen wieder absehen können. Es hat aber auch den Nachteil, dass die Vereine sich im Augenblick selber Regeln setzen und diese Regeln dann auch selber kontrollieren. Mhm. Das scheint mir bei einem heiklen Thema wie die Assistenz beim Suizid doch nicht ganz gut zu sein.
Frau Bausewein befürchtet ja, dass der Suizid dann eine Normaloption des Sterbens werden könnte, also statt einer Ausnahme zu bleiben, ja, so ein bisschen kommensurabler wird. Sehen Sie das auch so, dass assistierter Suizid dann normalisiert wird, verfügbarer wird und auch häufiger ausgeführt wird?
Also wir sehen in allen Ländern der Welt, wo das erlaubt ist, dass sich die Zahlen steigern. Wir können allerdings sehen, in dem Augenblick, wo nur der ärztlich assistierte Suizid erlaubt ist, das kennen wir in Oregon, dass wir dort nach 20 Jahren nur 5 Promille aller Sterbefälle haben, die geschehen durch einen assistierten Suizid. Mhm. Nach 20 Jahren 5 Promille, das ist nun wirklich kein Dammbruch. Mhm. Außerdem, das Normalisierungsargument ist nicht richtig durchdacht. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu Stellung genommen. Was wäre denn so schlimm, wenn es normal würde? Das Bundesverfassungsgericht sagt, naja, dann nutzen die Bürger halt eben ihre Rechte. Und das ist etwas, was wir akzeptieren müssen.
Mhm. Ich glaube, viele denken ja bei Sterbehilfe an schwerstkranke Menschen mit chronischen Schmerzen und würden dann sagen, ja, diese Menschen sollen die Möglichkeit haben, Unterstützung zu finden für ihren Suizid. Ich selber würde mir das auch so wünschen. Aber was ist denn mit Menschen, die aus ganz anderen Gründen über Suizid nachdenken, weil sie aus ganz anderen Gründen unglücklich sind, finanziell vor dem Ruin stehen oder von der Liebe ihres Lebens verlassen worden sind? Es gibt ja wahrscheinlich in vielen Leben doch auch recht dunkle Momente und Monate, die aber dann doch überwunden werden und auch diese Suizidgedanken dann ja nicht mehr da sind. Also sollte man das, ich sag mal, das Scheunentor wirklich so weit aufmachen?
Das Bundesverfassungsgericht hat dazu einige ganz kluge Sätze gesagt, wie ich finde. Es hat gesagt, wie jemand leben und sterben will, ist Privatangelegenheit, geht den Gesetzgeber nichts mehr an. Aber wir können irren, wir sind Menschen. Und was Sie gerade beschrieben haben, wir können eine Entscheidung fällen, die wir später bereuen. Und das ist natürlich dann bei einem Suizid nicht mehr möglich. Was hat das Bundesverfassungsgericht gesagt? Der Staat darf prüfen, ob eine Entscheidung ernsthaft, dauerhaft und gut informiert ist. Das darf ein Staat prüfen. Und ich finde, das sollte er auch, weil wir einfach nur mal Menschen sind und uns irren können. Aber die eigentliche Entscheidung ist Privatangelegenheit. Und deswegen würde ich mich für einen Gesetzentwurf einsetzen, der liberal ist und nur die Ernsthaftigkeit, Dauerhaftigkeit und Wohlinformiertheit überprüft.
Ist das der Gesetzentwurf, von dem Sie da gerade sprechen, der von Renate Künast?
Also im Augenblick gibt es ja wohl eine Fusion zwischen den zwei Nicht-Konservativen. Der Konservative wird, wenn er durchkommt, sowieso wieder vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Das ist schon mal sicher. Es gibt ja eine Fusion. Wie die genau aussieht, weiß ich nicht. Wie die Vereine das dann nutzen werden, kann auch keiner abschätzen. Ich würde es mal inhaltlich sagen, ja, überprüfen. Ernsthaft, dauerhaft, wohl informiert. Aber die Hürden nicht so hoch machen, dass man es faktisch nicht mehr durchführen kann.
Das sagt der Medizinethiker Urban Wiesing von der Universität Tübingen. Haben Sie besten Dank für die Expertise hier in dieser Sendung.
Gerne.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Und es rufen sehr viele Hörerinnen und Hörer hier bei uns an und vertrauen uns auch wirklich persönliche Schicksalsschläge in der eigenen Familie an. Vielen Dank für das Vertrauen. Und viele sagen auch dazu, wir wollen gar nicht, dass das ausgestrahlt wird. Also nicht, dass Sie sich wundern, dass wir so wenig davon senden. Danke für Ihr Vertrauen auf jeden Fall. Und gemeldet hat sich hier bei uns auch Claudia. Und die formuliert einige Bedenken, wenn wir über assistierten Suizid sprechen.
Also ich möchte einfach kritisch zu bedenken geben, dass es aber auch auf Familien und Angehörigen und Patienten auch einen enormen Druck auslösen kann, wenn diese Möglichkeit der Sterbehilfe existiert. Denn im Moment finden sich einfach alle damit ab, wie die Lage ist und versuchen ihr Bestes, es den betroffenen Menschen so leicht wie möglich zu machen. Wenn aber die Familie darüber diskutieren muss und der Betroffene vielleicht das Gefühl hat, die Belastung ist für die Familie zu groß und ich sollte das jetzt mal ins Spiel bringen, dass ich ja auch gehen könnte. Das, finde ich, wäre eine ganz ungesunde Dynamik, sowohl sehr traurig für die Betroffenen als aber auch ganz schlimm unter Umständen für die Familien.
Sagt Claudia, was denken Sie dazu? Ich finde das wirklich einen interessanten Aspekt, wenn sozusagen dieser Wunsch nach einem assistierten Suizid formuliert wird, weil die betreffende Person das Gefühl hat, ich bin eine Belastung für die pflegenden Angehörigen oder ich kann mir eine gute Pflege gar nicht leisten. Das ist wirklich ein sehr, sehr kritischer und heikler Punkt und ich bin gespannt, ob es dazu Erfahrungen und vielleicht Ideen gibt hier bei Ihnen in der Hörerschaft. 0331 70 99 111 ist unsere Nummer.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Schön, dass Sie dabei sind. Willkommen. Dope Lemon, Rose Pink Cadillac wird besungen in dieser Sendung, in der wir über ein wirklich schwieriges Thema sprechen. Viele von Ihnen rufen bei uns an, wirklich auch mit, ja, ich würde sagen, traumatisierenden Erfahrungen. Danke für Ihr Vertrauen und ich möchte allen anderen auch nochmal sagen, vorhin hatten wir es schon erwähnt, sollten Sie selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, suchen Sie sich bitte Hilfe, die finden Sie zum Beispiel bei der anonymen Telefonseelsorge rund um die Uhr. Gibt es da jemand, der Ihren Anruf entgegennimmt? Die Telefonnummern lauten 0800 111 0111 und 0800 111 0222. Oder Sie gehen auf telefonseelsorge.de. Die Links und weitere Kontakte dazu finden Sie auch auf Radio 1. Und gemeldet bei uns zum Thema, wie lässt sich assistierter Suizid gesetzlich neu regeln, hat sich Hörer Stefan.
Also ich finde das Thema sehr schwierig und kontrovers. Man kann sicher, wenn man sagt, Sterbehilfe, selbstbestimmte Sterben, ja oder nein, werden viele ja sagen. Das kann ich auch völlig nachvollziehen. Aber man muss ja auch sehen, dass wir in eine Zeit einschwenken, die immer mehr Probleme verursacht, die menschengemacht sind, dass wir sozusagen in ständige Krisensituationen kommen und dann kann es auch sein, dass viele sagen, ja okay, dann nehme ich mich da raus. Aber eigentlich müssen wir die Probleme lösen und konstruktiv nach vorne gehen. Dass Menschen, die total krank sind und keinen Ausweg mehr sehen, da ein selbstbestimmtes Sterben einleiten wollen, das kann ich absolut nachvollziehen.
Wie kann dieser Prozess aussehen? Also welche Linien kann man einziehen in diesen Prozess? Welche Kontrollinstanzen, um zu überprüfen, ob dieser Wunsch dauerhaft ist und letzten Endes auch, ob er Unterstützung findet? Wenn Sie Ideen haben, wie sich das sinnvoll regeln lässt, wenn Sie vielleicht sagen, dieser Gesetzentwurf tut das, der andere nicht und da Expertise haben, dann melden Sie sich gerne unter 0331 70 99 111. Mein Kollege Anton hat uns zu Beginn dieser Sendung geschildert, dass es in anderen europäischen Ländern viel weitreichendere Möglichkeiten gibt, wenn man Unterstützung für den eigenen Suizid bekommen will. In den Niederlanden ist das der Fall, in Luxemburg, in Spanien und in Belgien. Und wir schauen jetzt noch in ein paar andere europäische Länder. Katrin Hondel berichtet für uns, wie es mit der entsprechenden Rechtsprechung ausschaut in der Schweiz.
Aktive Sterbehilfe, also die sogenannte Tötung auf Verlangen, ist in der Schweiz verboten. Erlaubt ist nur der assistierte Suizid, also Menschen, die ihr Leben beenden wollen, kann der Suizid ermöglicht werden. Und zwar indem ihnen ein Medikament bzw. Sterbemittel verschrieben und oder verabreicht wird. Meistens ist das Schlafmittel Natriumbentobarbital. Wann und wo der Suizid geschieht, das müssen die Sterbewilligen selbst entscheiden und zwar bei vollem Bewusstsein. Auch das Sterbemittel müssen die Menschen selbst einnehmen. Bei einer fortgeschrittenen Demenz zum Beispiel ist Sterbehilfe in der Schweiz also nicht möglich, auch wenn man zu Beginn der Krankheit dafür eine schriftliche Erlaubnis geben würde. Der Geschäftsführer des Vereins Exit fordert deshalb, dass über eine Gesetzesänderung diskutiert werden sollte. Exit ist die größte und bekannteste Sterbehilfeorganisation in der Schweiz und die funktioniert wie eine Versicherung. Für einen Jahresbeitrag von 45 Franken hat man nach 3 Jahren Vereinsmitgliedschaft Anspruch auf kostenlose Sterbebegleitung. Exit hilft aber nur Menschen mit Schweizer Wohnsitz oder Pass. Anders ist das beim Verein Dignitas, der auch Ausländerinnen und Ausländer aufnimmt. Sterbehilfe ist in der Schweiz schon seit 1942 erlaubt und ziemlich unumstritten. Nach Umfragen befürworten rund 80% der Schweizerinnen und Schweizer diese Möglichkeit des selbstbestimmten Sterbens. Der Verein Exit hat vergangenes Jahr 1.125 Menschen in den Tod begleitet, Dignitas über 200. Das Durchschnittsalter dieser Menschen lag bei knapp 80 Jahren.
Berichtet Katrin Hondel aus Genf. Und die Zahlen, die sie zum Schluss genannt hat, sind weitaus höher als die in Deutschland. Da waren es 2021 etwa 350 Menschen, die für assistierten Suizid die Hilfe von entsprechenden Vereinen in Anspruch genommen haben. Natürlich bei weitaus mehr Einwohnern in Deutschland. Schauen wir mal nach, wie es aussieht bei unseren Nachbarn in Frankreich. Da wird nämlich gerade ähnlich wie bei uns an einer neuen Rechtsprechung gearbeitet.
Aktive Sterbehilfe ist in Frankreich verboten. Noch. Denn Präsident Emmanuel Macron hat bereits vor seiner Wiederwahl angekündigt, die Regeln für die Sterbehilfe zu reformieren. Ich bin überzeugt davon, dass wir etwas ändern müssen, weil es unmenschliche Situationen gibt, hat er gesagt. Den Auftakt zur Reform hat im vergangenen Jahr die Nationale Ethikkommission gemacht. Bisher hatte sie sich klar gegen die Legalisierung von aktiver Sterbehilfe ausgesprochen und jetzt schreibt sie, dass es einen ethischen Weg zum assistierten Suizid gebe. Auch ein Bürgerkonvent, den hatte die Macron-Regierung eingesetzt, hat im April mehrheitlich dafür gestimmt, die aktive Sterbehilfe zu erlauben, unter bestimmten Bedingungen. Dazu gehört ganz bestimmt eine bessere Versorgung von todkranken Menschen, damit sie nicht so stark leiden müssen. Die Regierung lässt jetzt den Rechnungshof überprüfen, wo die Mängel beim Angebot von Palliativeinrichtungen liegen. Und dieses Angebot, das soll in den kommenden Jahren deutlich verbessert werden. Auf Grundlage des Berichts dieses Bürgerkonvents, in dem ganz normale Menschen zwischen 18 und 80 Jahren saßen, erarbeiten jetzt die Nationalversammlung und der Senat bis zum Beginn des Sommers einen parteiübergreifenden Gesetzentwurf. Maßgeblich für die Sterbehilfe in Frankreich ist ein Gesetz aus dem Jahr 2016. Es erlaubt Ärztinnen und Ärzten, unheilbar Kranken im Endstadium durch sedierende Medikamente indirekt Sterbehilfe zu leisten. Das kann dann Tage bis Wochen dauern, bis diese Menschen dann gestorben sind. Um aktive Sterbehilfe zu erhalten, reisen todkranke Menschen immer wieder nach Belgien oder in die Schweiz. Es gibt auch prominente Beispiele. Im vergangenen September hat der Filmregisseur Jean-Luc Godard Sterbehilfe in Anspruch genommen in seinem Haus am Genfer See.
Das berichtet Wolfgang Landmesser aus Frankreich. Gehen wir noch an den äußersten Rand Europas. Aus Portugal berichtet für uns Reinhard Spiegelhauer.
Es hat ziemlich lange gedauert, bis der portugiesische Staatspräsident Rebelo de Sousa jetzt ein Sterbehilfegesetz unterschrieben hat. Der Nationale Ethikrat hat schon 1995 eine sachliche Debatte über das Thema verlangt. Seitdem sind zwei Gesetzentwürfe vom Verfassungsgericht kassiert worden. Zweimal hat sich der Staatspräsident geweigert zu unterschreiben. Frühestens am 10. Juli könnte das Gesetz jetzt tatsächlich in Kraft treten, aber die Regierung ist noch dabei, die genauen Verfahrensvorschriften auszuarbeiten. Der Rahmen ist zumindest klar. Sterbehilfe können nur Erwachsene bekommen und nur dann, wenn sie unter anhaltenden und unerträglichen Schmerzen leiden, so steht es im Gesetzestext, und nur dann, wenn sie geistig auch in der Lage sind, sich bewusst dafür zu entscheiden. Damit es jetzt keinen Sterbetourismus nach Portugal gibt, gilt das Gesetz nur für portugiesische Staatsbürger und für dauerhafte Residenten. Sterbehilfegegner in Portugal hoffen aber noch, dass das Verfassungsgericht wieder eingreifen könnte. Und Papst Franziskus hat das Gesetz explizit kritisiert. Wahrscheinlich wird das auch bei seinem Besuch in Portugal im August zum Weltjugendtag nochmal ansprechen.
Wir haben in dieser Sendung über ein Thema gesprochen, das Sue vorgeschlagen hat. Sie hat gesagt, ihre Eltern wollten gemeinsam sterben, beide über 80 Jahre alt, die Mutter schon lange pflegebedürftig. Sue hat ihr auch erzählt, dass sie sich lange dagegen gewehrt hat, aber irgendwann verstanden hat, das ist wirklich deren Wunsch, deren größter und letzter Wunsch. Und tatsächlich haben die Eltern dann die Hilfe eines Sterbehilfevereins in Anspruch genommen und konnten ihren Plan umsetzen. Und ich habe Sue gefragt, wie es ihr heute damit geht.
Mir geht's gut, weil ich war dabei. Also meine Eltern haben wirklich sich das wirklich gewünscht. Wir haben das letzte halbe Jahr sind wir jedes Wochenende essen gegangen mit Freunden in großen Gruppen und sie haben das allen mitgeteilt. Sie haben es im Haus allen mitgeteilt, die ganze Nachbarschaft wusste das, alle Bekannten, alle Freunde, und wir haben uns eigentlich ein halbes Jahr wirklich verabschiedet. Und meine Eltern waren nur noch glücklich. Das muss man einfach so, sie wollten einfach nicht mehr und sie waren nur noch glücklich und haben sich auf diesen Tag gefreut.
Sue hat auch gesagt, das war eine sehr, sehr individuelle Entscheidung, die ihre Eltern da getroffen haben. Sie will das nicht verallgemeinern. Ich habe mich jedenfalls gefreut über diesen Themenvorschlag und viele von Ihnen, das weiß ich, weil wir die entsprechenden Anrufe und Zuschriften bekommen haben, auch. Allerdings haben auch viele dazu gesagt, sie möchten nicht gesendet werden. Also falls Sie sich wundern, wieso es dann mit den O-Tönen hier im Verlaufe der Sendung ein bisschen dünne war. Gesprochen habe ich auch mit dem Medizinethiker Urban Wiesing und habe gesagt, ja, wie Sus Eltern haben sich ja Unterstützung gesucht bei einem Verein, der diese Unterstützung anbietet. Das kann dieser Verein machen, andere auch, seit das Bundesverfassungsgericht 2020 das bisherige Verbot dieser geschäftsmäßigen Hilfe gestürzt hat. Und ich habe den Medizinethiker gefragt, wieso ist denn dann überhaupt eine Neuregelung notwendig?
Naja, in dem Augenblick, wo etwas in einem liberalen Rechtsstaat nicht verboten ist, ist es erlaubt. Die Vereine nutzen das. Das hat sicherlich zum einen den Vorteil, dass es nicht diese Bürokratie gibt, die wir in den neuen Gesetzentwürfen wieder absehen können. Es hat aber auch den Nachteil, dass die Vereine sich im Augenblick selber Regeln setzen und diese Regeln dann auch selber kontrollieren. Das scheint mir bei einem heiklen Thema wie die Assistenz beim Suizid doch nicht ganz gut zu sein.
Das sagt der Medizinethiker. Gesprochen habe ich auch mit Claudia Bausewein, die ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Und sie habe ich gefragt, wie lässt sich dieses Recht auf Selbstbestimmung und auf selbstbestimmten Tod am Lebensende, wie lässt sich das umsetzen?
Indem wir Menschen begleiten, gerade jetzt mit schweren Erkrankungen, und schauen, was sind ihre Wünsche. Oft ist ja die Sorge und Not, ich könnte leiden, in Zukunft könnten Probleme auftauchen, die vielleicht aktuell noch gar nicht bestehen. Wir haben eine große Angst vor Übertherapie am Lebensende. Hier haben wir aber viele Möglichkeiten, Menschen zu begleiten, dass eben nicht Therapien und Maßnahmen durchgeführt werden, die nicht in ihrem Sinne sind, denen sie nicht zustimmen. Wir haben viele Möglichkeiten, Schmerzen, andere Symptome zu kontrollieren. Und wir merken, dass dann diese Sterbe- und Suizidwünsche oft deutlich in den Hintergrund treten.
Und da die Palliativmedizinerin von Übertherapie am Lebensende spricht, möchte ich gerne auch noch mal aus einer Mail zitieren. Sabine hat uns die geschrieben und berichtet da von dem Tod, dem selbstbestimmten Tod und Sterben ihrer Großmutter. Und sie sagt, heute ist der Gedanke an sie für mich der Anlass, dass ich ein Patiententestament verfasst habe. Das ist eine notariell beglaubigte Vorsorgevollmacht für meine Person gibt und einen Platz unter einem Baum, unter dem ich beigesetzt werden möchte. Also Sabine appelliert daran, dass wir alle die Angehörigen dann nicht allein lassen sollen mit solchen Erwägungen und Entscheidungen, sondern bei Zeiten selbst das, was geregelt werden muss, regeln. Gemeldet bei uns hat sich Thomas und der pocht auf jeden Fall bei diesem Thema auf Selbstbestimmung.
Ich bin zum einen erstmal für den liberalen Gesetzesentwurf. Zweitens, wenn jemand aus welchen Gründen noch immer den Wunsch verspürt, seinem Leben ein Ende zu setzen, dann sollte man ihn gewähren lassen. Es wird immer so oft von der Selbstbestimmung von den erwachsenen, reifen Bürgern gesprochen. Und an diesem Thema, da kommen die Gesetzgeber und sagen, nee, da dürfen wir nicht, und kommen irgendwelche moralischen, religiösen oder sonst welche Bedenken zustande. Das finde ich gruselig. Man sollte natürlich verhindern, dass es gewerblich missbraucht wird. Das ist die einzige Bedingung, die ich dabei hätte.
Sagt Thomas, aber er hat auch formuliert, aus welchen Gründen auch immer diese Sterbeabsicht besteht. Und da muss ich sagen, bei aus welchen Gründen auch immer, boah, das ist mir ein bisschen groß und weit gefasst. Das wüsste ich doch dann gerne genauer abgeklopft. Und ich glaube, Claudia geht's ähnlich.
Also ich möchte einfach kritisch zu bedenken geben, dass es aber auch auf Familien und Angehörigen und Patienten auch einen enormen Druck auslösen kann, wenn diese Möglichkeit der Sterbehilfe existiert. Denn im Moment finden sich einfach alle damit ab, wie die Lage ist, und versuchen ihr Bestes, es den betroffenen Menschen so leicht wie möglich zu machen. Wenn aber die Familie darüber diskutieren muss und der Betroffene vielleicht das Gefühl hat, die Belastung ist für die Familie zu groß und ich sollte das jetzt mal ins Spiel bringen, dass ich ja auch gehen könnte, das finde ich wäre eine ganz ungesunde Dynamik, sowohl sehr traurig für die Betroffenen als aber auch ganz schlimm unter Umständen für die Familien.
So hat das Claudia formuliert. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal für all Ihre Anrufe bedanken und für Ihre Offenheit. Ja, und auch für das Vertrauen, das Sie da bei dem Thema in uns setzen. Dankeschön. Ich schulde Ihnen noch den Ausblick auf unsere nächste Sendung am kommenden Freitag. Dann wollen wir einen Vorschlag verwirklichen, den uns Christian geschickt hat an dieweber@radio1.de. Der schlägt vor, Tempo 30 für Berlin, Änderungen der Straßenverkehrsordnung in einer Ziffer aus 50 für 30 innerorts. Es gibt, schreibt Christian, deutschlandweit über 400 Städte, Kreise und Kommunen, die Tempo 30 für sich realisieren wollen, aber die Straßenverkehrsordnung ist Bundesrecht sozusagen, deshalb haben die Städte darauf keinen Einfluss. Er will das gern ändern, also aus 50-30 machen innerorts. Und die Frage ist, wie stehen Sie dazu? Halten Sie das für eine gute Idee? Und wenn ja, mit welchen Gründen? Oder aber auch, halten Sie es für eine schlechte? Und auch da wiederum, mit welchen Argumenten? Möchten wir gerne wissen und hören. Unser Anrufbeantworter ist jetzt schon geschaltet. 0331 70 99 555. Und wenn Sie das mit Tempo 30 nicht die Bohne interessiert, weil Sie gerade ein ganz anderes heißes Eisen bedenken und beackern, vielleicht in der Familie oder im Kollegium, dann schreiben Sie uns doch bitte, so Sie denken, das wäre wert, mal 3 Stunden lang diskutiert zu werden. Schreiben Sie uns eine Mail an dieweber@radio1.de. Schon mal Dankeschön vorneweg.